Yes, genau. Hashtag Jesus. Das ist die Serie, wo wir auf die Ereignisse vorausschauen, die an Karfreitag und Ostern passiert sind. Auf das vorausschauen, auf die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte und auf die wichtigste Person der Weltgeschichte, nämlich auf Jesus. Ich weiss nicht, wie bewusst uns das ist, dass Jesus Dreh- und Angelpunkt ist von allem, wo wir in einer Kirche glauben. Dreh- und Angelpunkt ist auch von dem, wo wir die Welt her können verstehen, wenn wir sie wollen, verstehen von Gott her. Und ich glaube, es ist so wichtig, dort immer wieder einmal im Jahr herzuschauen. Wir haben jedes Jahr Hashtag Jesus, oder? Und jedes Jahr, ah ja, es geht wieder um den Jesus. Und gleich bin ich davon überzeugt, dass es manchmal gar nicht so klar ist, ja, warum ist der Jesus denn so wichtig? Ich kann mich erinnern, früher mal ein Konfirmand, den ich hatte, der irgendwann aufgestreckt hat und gesagt hat, warum geht es eigentlich immer um den Jesus? Und ich glaube, das können wir manchmal auch fragen, ja, warum geht es eigentlich immer um den Jesus, oder? Christsein bedeutet, dass wir dem Jesus begegnet sind, dass wir mit ihm in Beziehung sind. Es bedeutet, dass er uns in die Freiheit führen will. Es bedeutet, dass er uns möchte verwandeln in die Menschen, die er immer schon gedacht hat, dass du und ich sein können. Und Jesus bedeutet, Christi bedeutet, dass wir eine Hoffnung haben, wo wir auf Heuchen leben können, auch wenn es vielleicht im Moment gar nicht so hoffnungsvoll aussieht. 40 Tage lang, wenn wir auf den Kern von unserem christlichen Glauben schauen und fokussieren, und ich glaube, der Fokus ist so wichtig, immer mal wieder den Fokus zu haben und herzuschauen, ja, warum geht es denn eigentlich um den Jesus? Weil ich glaube, das ist eine Herausforderung heutzutage. Wenn du jetzt da hockst und sagst, hey, ja, das ist für mich völlig schlüssig, Jesus ist am Kreuz gestorben, ist auferstanden, und darum kann ich in Freiheit leben, dann gehörst du zur Minderheit von der Bevölkerung von dem Land. Das ist nicht normal, dass dir das normal erscheint. Weil normal, glaube ich, ist, dass du fragst, hey, warum muss ein gnädiger Gott Blut fliessen lassen, damit er mich lieben kann und mir gnädig sein kann? Ist das wirklich nötig? Wieso immer das Blut? Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt, aber traust dich nicht, weil du in der christlichen Community drin bist. Aber ich glaube, es ist so wichtig, ab und zu mal zu fragen, ja, warum eigentlich? Warum hat Jesus müssen am Kreuz sterben, damit ich heute in die Freiheit kommen kann? Was hat das mit mir zu tun? Und ich glaube, das ist nicht neu. Der Paulus hat vor 2000 Jahren schon geschrieben, hey, das Wort vom Kreuz ist für die gerettet werden, ein Wort für Hoffnung, aber für die, die das nicht verstehen, ist es Torheit, ist es eine Narrerei, ist es ein Blödsinn. Ist es ein Blödsinn, an den Jesus zu glauben, der gestorben ist und soll auferstanden sein. Aber die Bibel sagt, mit dem Kreuz, mit der Auferstehung hat ein neues Zeitalter gestartet in dieser Welt. Die Bibel sagt, es hat eine neue Möglichkeit, eine neue Zeit angefangen, wo alles anders ist, als es vorher war. Jesus ist gestorben zur unserer Rettung. Ja, Rettung von was eigentlich? Von was will er mich retten? Was ist denn neu? Von was befreit er? Und das hat irgendetwas wie mit dem Kreuz und dem Blut zu tun. Und ich glaube, oft reden wir von dem Jesus, der uns gerettet hat, und wir wissen eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Und oft, wenn wir nicht wissen, was damit gemeint ist, dann lohnt es sich, ein bisschen in den jüdischen Background zurückzuschauen. Zurückzuschauen, ja, was haben denn die Juden denn geglaubt? Was haben sie gedacht? Was ist ihnen wichtig gewesen? Und so, glaube ich, ist es genau auch bei diesem Thema. Wenn wir auf die letzte Zeit von Jesus, wo er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, zurückschauen, dass wir den jüdischen Background gesehen und verstehen. Und ich möchte euch kurz mitnehmen in so eine Geschichte, die ich glaube, oder in so ein Ereignis aus dem jüdischen Denken heraus, wo ich glaube, das uns hilft, zu verstehen, um was es eigentlich bei Jesus am Kreuz geht. Und zwar ist das Fest Yom Kippur. Weiss jemand, was das Fest bedeutet? Wow, so gut, der grosse Versöhnungstag. Haben die Juden gefeiert an Yom Kippur? Das war ein ganz, ganz ein wichtiges Fest gewesen. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was mit Jesus nachher passiert ist. Und zwar ist das an diesem Fest, jetzt müssen wir ein bisschen zurück in die Zeit der Juden, an diesem Fest ist der Priester im Tempel in den allerheiligsten Bezirk hingegangen. Jetzt musst du dir vorstellen, der allerheiligste Bezirk, das ist der Ort, wo dort wohnt Gott. Das ist im jüdischen Denken klar war, dort wohnt Gott. Und dort geht ein Priester nur ein einziges Mal im Jahr rein. Und das war so ein ehrfürchtiger Platz, dass sie um die Priester ein Seil um den Bauch gebunden haben oder um das Bein. Und dann ist er eingegangen und sie haben gehofft, dass nichts schief läuft, wenn man dem Heiligen Gott begegnet. Weil wenn er dann tot umkehrt, dann haben sie mit dem Seil rausziehen. Also es war ganz ein spezieller Moment. Und an diesem Versöhnungstag hat der Priester ein Tier geopfert, ein Stier, und hat das Blut genommen und ist dort reingegangen und hat 7-mal Bundeslade, das war die Kiste, wo die 10 Gebote drin waren, überpinselt oder angespritzt damit. Als Zeichen für den Himmel, dass hoffentlich Gott vergibt, alles, was im letzten Jahr schief gelaufen ist, alles, was im letzten Jahr verbockt worden ist. Und an dem Versöhnungstag ist der Priester dort eingegangen mit dem Blut und hat gehofft, das Blut, das sie dem Stier vergossen haben, dass das Gott besänftigt, dass er wieder vergibt. Das war ihre Denkweise gewesen. Und er hat noch etwas weiteres gehört. Er hat nicht nur einen Stier gemetzt, sondern er hat 2 Böcke genommen. Einen hat er auch geschlachtet. Und der andere, dem hat er die Hand auf den Kopf gelegt und hat alle Verfehlungen, alle Sünden, alles, was die Leute verbockt haben in dem Jahr, vom ganzen Volk auf den Bock gelegt. Und dann haben sie nicht die Wüste rausgejagt. Das war der Sündenbock. Vielleicht kennst du den Begriff. Sie haben die Wüste rausgejagt, am liebsten noch irgendwo über eine Klippe runter, weit weg. Und der Bock, der hat sogar einen Namen bekommen. Und der Name war Asael. Und Asael bedeutet komplette Entfernung und Beseitigung von der Gottverlassenheit. Komplette Entfernung vom Tod. Also der Bock hat sie in die Wüste rausgejagt und er hat alle Konsequenzen von meinen Verfehlungen einfach mitgenommen. Und bei diesem Fest haben sie gehofft, dass Gott nochmal vergibt. Für ein weiteres Jahr Zukunft mit dem Volk, das schreiben will. Ein weiteres Jahr Zukunft gibt mit dem Gott. Und in dem Moment war das ganze Volk sündlos. Das ganze Volk war einfach rein gewaschen und die Begegnung mit Gott war möglich. Blöderweise war es am nächsten Tag schon wieder anders, weil irgendeiner irgendwas verbockt hat, oder? Aber der Versöhnungstag, der ist der Kern vom alten Bund. Weil am Versöhnungstag ist klar geworden, Gott ist gegenwärtig im Allerheiligsten und Gott ist gnädig und er vergibt. Mindestens für ein weiteres Jahr. Gott hat eine Zukunft für uns. Jetzt aber ist Jesus gekommen. Und Jesus hat gesagt, hey, es gibt den alten Bund, es gibt einen neuen Bund. Und es heisst im Lukas-Evangelium, wo er mit den Jüngern zusammen war und gegessen hat, nimmt er einen Becher und sagt, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. In dem Moment, wo Jesus das sagt, nimmt er am ganzen Fest vom Versöhnungstag ihre Bedeutung. Wo er sagt, hey, es gibt einen neuen Bund. Und es ist mein Blut, das euch mit Gott versöhnt. Yom Kippur ist eigentlich ein prophetischer Hinweis auf Jesus. Jesus wird nämlich in dem Moment, Jesus sagt, hey, ich bin der, wo Priester und Sündenbock gleichzeitig ist. Ich bin der, Jesus steht ab dem Zeitpunkt für Vergebung und Gnade. Jesus steht an dem Zeitpunkt stellvertretend vor Gott. Er geht stellvertretend vor Gott anstatt der Priester und Jesus ist der, der die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt. Und ich habe vorher das beschrieben im Allerheiligsten, wo er da mit dem Blut spritzt. Und dort heisst es genau, das ist noch spannend, wenn man genau her schaut. Dort heisst es, er tauchte einen Finger in das Blut des jungen Stieres und sprengte etwas davon auf die Vorderseite der Deckplatte, also von der Bundeslade. Das ist klar, da geht es um Vergebung von der Übertretung von der Gebot, weil in dieser Kiste sind Gebot drin. Und dann heisst es, so wie 7-mal vor die Deckplatte auf den Boden. Warum spritzt der Blut auf den Boden? Hat nämlich gar keine Bedeutung. Der einzige Grund, warum der Priester dort etwas auf den Boden spritzt, und das ist übrigens oft im Alten Testament, ist, dass es ein prophetischer Hinweis auf etwas ist, das noch kommt. Ein prophetischer Hinweis auf eine Sache, die noch wird kommen. 7-mal spritzt er dort auf den Boden und das ist ein prophetischer Hinweis darauf, dass Jesus 7-mal Blut vergossen hat. In diesen 18 Stunden vor seiner Kreuzigung. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, ich habe es bis vor kurzem nicht gewusst, dass Jesus 7-mal blutet hat und 7 ist Zahlwort bei den Hebräern von der Vollkommenheit, von der absoluten Treue von Gott. Also Jesus hat 7-mal das Blut vergossen, um uns 7-fach in 7 verschiedenen Aspekten zu befreien, um uns vollkommen zu retten. Und darum 7-mal, und die 7-mal werden wir in dieser Serie anschauen, und den ersten Teil werden wir heute haben, warum und wieso und wie uns Gott in verschiedenen Aspekten die Freiheit führen will, durch das, dass Jesus zahlt hat am Kreuz. Und wenn man so dann die Geschichte nimmt, wo Jesus geschlagen und ausgepeitscht und schlussendlich hingerichtet wird, dann kommt ja so manchmal das Gefühl auf, hey, das hat Gott, glaube ich, nicht mehr im Griff gehabt. Wenn du die Story liest, denkst du, hey, Gott hat das nicht mehr im Griff gehabt, der ist bestialisch einfach umgebracht worden. Das ist so manchmal unsere Perspektive. Aber die biblische Perspektive ist im Fall eine andere. Der Petrus, der dabei war, der schreibt Folgendes. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes, Antipas, der Statthalter, Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Also der Petrus hat realisiert, alles, was dort passiert ist mit der Hinrichtung von Jesus, das hat einen Plan gehabt. Das hat Gott schon vorausgedacht und gesehen gehabt. Der Plan ist es, uns 7-fach, das heisst vollkommen zu befreien, vollkommen zu retten. Und wie also damit startet, werden wir nachher hören. Aber jetzt werden wir zuerst vor Gott treten, der uns liebt und uns auf ihn ausrichten. Und vielleicht kannst du das eine oder andere setzen lassen von dem, was du gerade gehört hast.
Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf: Betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte.
Erste Szene. Die erste Szene, als Jesus blutete. Die erste Szene, die irgendwie zeigt, dass Jesus gelitten hat. Es war vermutlich nach dem Essen mit seinen Jüngern, als er mit ihnen zusammengesessen hat, nicht ein gemütlicher Abendspaziergang zur Verdauung oder ein Prayer Walk im Olivenhain, sondern es muss irgendetwas Fürchterliches gewesen sein. Jesus schwitzte Blut. Ich weiß nicht, ob du das dir vorstellen kannst, es geht mir auch nicht darum, jetzt zu erklären, ob das möglich ist oder nicht. Ich habe gelesen, es ist möglich, Blut zu schwitzen. Das passiert, wenn man so brutal unter Stress oder Angst ist, dass sich die Blutgefäße rund um die Schweißdrüsen zusammenziehen und verkrampfen und dann, wenn sie sich wieder entspannen, platzen und dann fließt Blut in die Schweißdrüse und man schwitzt Blut. Unter extremem Stress, unter extremer Angst kann das passieren. Und Jesus muss irgendwie eine brutale Angst gehabt haben. Und ich glaube, die wichtige Frage ist nicht, kann das passieren, sondern weshalb? Weshalb nur hat Jesus so brutal Angst, Stress gehabt, war so unter Strom, damit er Blut geschwitzt hat? Kann es wirklich sein, dass er schon so fest Angst hatte von dem, was noch kommt, dass er sich das so gut vorstellen konnte, dass er so unter Strom war? Ist das wirklich möglich? Also ich frage mich, welcher Kampf durchlebte Jesus in dem Moment? Welcher Kampf war da? Es heißt, da Jesus betete und bat seinen Vater, diesen Kelch des Leides an ihm vorbeigehen zu lassen. Warum redet Jesus von einem Kelch des Leids? Warum redet er davon ist das nicht. Er hat doch vorher mit den Jüngern gegessen und hat etwas von einem Kelch erzählt, oder? Wo der Leben bringt, der Vergebung bringt. Von welchem Kelch redet er hier? Was war in diesem Kelch enthalten, dass er so Angst hatte, dass er Blut schwitzte? Und ich glaube nicht, dass es derselbe Kelch war. Wenn wir den Begriff des Kelchs in der Bibel ein bisschen nachgehen, dann entdecken wir an verschiedenen Stellen bei Propheten, bei Jesaja, bei Jeremia oder auch in der Offenbarung noch einen anderen Kelch, dem Kelch des Zorns. Dem Kelch des Zorns, er ist angefüllt mit allem Gift, allem Schrott, allen Bösartigkeiten dieser Welt, allem, was in dieser Welt zerstörerisch wirkt. Das heißt zum Beispiel im Jeremia: Der Herr, der Gott Israels, sprach zu mir: Nimm diesen Kelch, den ich dir reiche. Er ist gefüllt mit meinem Zorn. Gib allen Völkern, zu denen ich dich sende, davon zu trinken. Sie sollen trinken, taumeln und den Verstand verlieren, wenn ich Krieg und Tod über sie bringe. Da nahm ich den Kelch aus der Hand des Herrn entgegen und ließ alle Völker daraus trinken, zu denen mich der Herr sandte. Zuerst Jerusalem und die anderen Städte in Juda, mit ihren Königen und führenden Männern. Da wurde das ganze Land zu einem einzigen Trümmerfeld, an dem die Leute entsetzt vorübergingen, über dessen Schicksal sie spotteten und es auch anderen heim herbeiwünschten, so wie es schon heute geschieht. Also hunderte Jahre vor Jesus ist hier die prophetische Rede von einem Kelch des Zorns. Also dieser Kelch ist ein Bild, ein symbolisches Bild für die Konsequenzen eines Lebens abgewandt von Gott. Es ist ein Bild für die Konsequenz, wenn ich ohne Gott lebe, wenn ich seine Gebote nicht beachte, dann wird das Ende schlussendlich tot sein. Also es ist die Rede vom Kelch des Todes. Ich habe ihn hier mitgebracht. Also die Konsequenzen unserer Dinge, die wir tun, die zerstörerisch wirken. Du kannst es Sünde nennen oder auch anders. Und bei Jesus hören wir dann wieder von einem Kelch des Leids, in dem dein und mein Versagen drin war, in dem das Versagen in der Ukraine drin ist, in dem drin war alle Bestialitäten, die in dieser Welt passiert sind, alles, was Hitler getan hat, ist da schon drin in diesem Becher, den Jesus ausgetrunken hat. Jede Bestialität dieser Welt, von Adam bis zu meinem 3- oder 4- oder 5-jährigen Kind, das gerade sein Spielzeug über dem kleinen Geschwister über den Schädel zieht. Alle Missetaten, alles ist da drin, jede Sünde der Welt, jeder Giftmüll, der mein Leben verseucht, ist da drin. Auch meine Wut, auch deine Wut, auch meine bösen Worte, mein Streit, was ich meinem Nachbar gerade gewünscht habe. Ich weiß nicht, was du gerade in deinem Herzen hast, was bei dir anklingt. Vielleicht auch Dinge, wo du hoffst, dass sie niemand weiß, dass niemand davon erfahren wird, Dinge, die du vielleicht auch dir zurechtgeredet hast und doch merkst du, oh, mein Gewissen klagt mich immer wieder an. All diese Schuld, all dieses Vergehen ist dort drin in diesem Becher und Jesus nimmt diesen Becher. Jesus nimmt diesen Kelch mit allem Mist dieser Welt und er ist in dem Moment genau wie der Sündenbock in diesem Fest, wo ich vorhin davon gesprochen habe. Alle Schuld wird auf Jesus gegeben, in diesen Becher gegeben und er trinkt ihn aus. Und als er trinkt, da spürt er, der Mann, der ohne Fehler war, der ohne Sünde war, in dem Moment nimmt er alle Sünde dieser Welt wahr. Und deshalb sagt er, bevor er trinken muss, hey, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, weil er das nicht spüren will, weil er ist ja sündlos, er kennt all diese Gefühle nicht. Und er sagt, wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, diese Welt zu retten, dann bitte lass das an mir vorbeigehen und Gott stellt klar, es gibt keinen anderen Weg. Dreimal fragt Jesus das. Und als er aus diesem Becher trinkt, da spürt er das Gefühl des Todes. Es heißt an einer Stelle in der Bibel, im 1. Korintherbrief, denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Also in dem Moment, als Jesus trinkt aus diesem Becher, in dem Moment, dort in Gethsemane, spürt er all die Dinge, die schrecklich sind in dieser Welt, alle Zerstörungen, er nimmt es körperlich wahr. Vielleicht ist es wie ein Film, der ihm vor Augen durchläuft. Er durchlebt all diese Dinge, die Lügen, die du gesagt hast, meine Ausraster mit den Kids, der Massenmord in Butscha. Und er trinkt es Schluck für Schluck. Dieses Gift des Todes. Und im Hebräerbrief heißt es, er schmeckt den Tod. Er schmeckt den Hass des Mörders. Er schmeckt die Panik des Opfers. Er schmeckt das Blut, das fließt. In dem Moment, es muss so schrecklich gewesen sein für den Mann, der vollkommen war, all das zu spüren in ein paar Minuten. Eine Vorschau der Hölle. Markus zitiert Jesus, meine Seele ist zu Tode betrübt, heißt es da. Und dieser Begriff für Tod, der hier verwendet wird, den könnte man auch wörtlich übersetzen oder hat bedeutet damals der jämmerliche Zustand der Gottlosen in der Hölle. Genau das fühlte Jesus in dem Moment, dass er ihm Gefäße platzten und er Blut schwitzte, weil er alles Destruktive, Toxische aus meinem, aus deinem Leben und aus allen anderen Leben in dem Moment voll reinbekommt. Aber das bedeutet auch, dass die Konsequenzen all dem, was ich verbockt habe, dass die nicht mehr auf mir sind, sondern dass er der Sündenbock ist, der das alles getragen hat. Und ich muss nicht wie die Juden damals Angst haben, dass ich dann nächstes Jahr vielleicht Gott nicht mehr gnädig ist, sondern Jesus hat ein für alle Mal diese Schuld auf sich genommen. Und ich kann frei sein, nicht weil ich nichts verbockt habe, sondern weil er mich befreit hat. In dem Moment, dass er all meine Schuld auf sich genommen hat. All das, was ich verkackt habe. Und wenn du jetzt schon länger Christ bist, dann weißt du das alles theoretisch. Das hätte ich nicht so schön ausführen müssen. Aber eine Sache, glaube ich, ist einfach schwierig. Ich glaube, das Problem ist, dass ich das zwar theoretisch weiß, aber dass es bei mir nicht wirklich angekommen ist. Dass ich weiß, ja, Jesus hat all meine Schuld auf sich genommen und ich kann eigentlich frei sein. Und trotzdem halte ich an diesen Sachen fest. Ich habe gerade kürzlich erlebt, es ist was dumm gelaufen und jemand hat sich uns gegenüber schuldig gefühlt, als Familie. Und wir haben gesagt, hey, es ist vergeben. Es ist vergeben, alles gut. Wir vergeben dir, kein Problem. Aber diese Person hatte das Bedürfnis, das irgendwie wieder gut zu machen. Und ich glaube, wir haben oft das Bedürfnis, was wir versaut haben im Leben, irgendwie wieder gut zu machen. Kennst du das? Und dann ist diese Person zu uns gekommen, hat uns einen Gutschein gegeben, um das wieder in Ordnung zu bringen. Das Kaninchen war immer noch tot, aber die Person wollte sich irgendwie das wieder gut machen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, das ist gut. Das haben wir. Und das wollen wir, oder? Wir wollen Dinge wieder ins Lot bringen. Die Schwierigkeit ist einfach, das können wir nicht bei allem, oder? Manche Dinge können wir nicht ins Lot bringen, aber dass wir Dinge ins Lot bringen wollen, ist unsere Sehnsucht nach dem Paradies. Die Sehnsucht von dir und von mir nach dem Paradies. Wir wollen, dass alles wieder gut ist. Oder wir wollen, dass wieder alles gut kommt. Und ich habe festgestellt, ich glaube, es gibt... Warum knackst du das immer so? Muss ich das abschalten?
Nein, weiß nicht.
Bin ich das?
Entweder ist
mein Bart. Genau. Ja, wir haben diese Sehnsucht nach dem Paradies. Wir wollen erlöst sein von allem Mist, den wir haben im Leben. Oder auch vom Knacksen hier will ich erlöst sein. Und ich glaube, es gibt zwei Fallen, in die wir manchmal tappen, wenn wir uns das wünschen, wenn wir diesen Wunsch nach dem Paradies haben. Die erste Falle ist die Falle der Selbstgerechtigkeit. Die Falle der Selbstgerechtigkeit, das heißt, es geht so, wir tun so, als ob alles in Ordnung wäre, oder? Ist doch halb so schlimm. Ja, eigentlich hätte ich ihn ja nicht verletzt, wenn er sich nicht so saublöd verhalten hätte. Meine Kinder sagen manchmal, ich habe geschlagen, weil er hat mich provoziert. Oder? Der andere ist schuld. Der Techniker ist schuld, oder? Nein. Danke für euren Einsatz. Der andere ist schuld. Oder ich sage, ja, ich bin Opfer der Umstände. Oder ich kann ja auch nichts dafür, dass diese Frau halb nackt rumrennt. Oder? Dass ich hinschaue. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich bin Opfer meiner Triebe, wenn ich meine Frau betrüge, oder? Zum Beispiel, kennst du diese Argumentation? Also habe ich schon gehört. Also ich versuche mir irgendwie Dinge vorzulügen, damit es dann für mich wieder stimmt, damit ich sagen kann, ah, ich bin doch ganz okay. Oder die anderen machen, sie sind noch viel schlimmer. Oder ich hinterziehe ja die Steuern nur, weil der Staat nimmt mir ja so viel weg, dann hole ich mir einfach etwas zurück, oder? Und ich sage, ja, eigentlich bin ich ein Guter. Eigentlich bin ich ja doch ein Guter und ich ignoriere den Fakt, dass es Dinge gibt, die sind einfach schlecht in meinem Leben. Die sind einfach nicht gut. Da habe ich Dinge wirklich zerstört, Beziehungen kaputt gemacht. Da habe ich gelogen, da habe ich betrogen, da habe ich die halbe Wahrheit gesagt. Aber weißt du was? Nur weil ich so tue, als ob es Dinge gibt, die gar nicht, ob Dinge, die eigentlich schlecht sind in meinem Leben, dass die gar nicht schlecht sind, heißt das nicht, dass sie mein Leben nicht beeinflussen. Das wäre genauso, wie wenn ich sage, ja, ich wurde nicht vergiftet. Ja, deshalb gehe ich trotzdem drauf, wenn ich Gift in meinem Körper habe, oder? Aber, und das ist genau der Punkt, nur weil ich Sünde, Fehler, Vergehen schönrede, heißt es nicht, dass es keine Schuld ist. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung oder ein Problem, das wir manchmal haben, dass wir einfach so tun, als ob Dinge gar nicht schlimm wären, gar nicht falsch wären, gar nicht Sünde wären. Darf man das Wort heute noch sagen? Und dann wundere ich mich, warum mich diese Dinge in meinem Leben immer noch belasten.
Ist so besser? Ja, vielleicht. Ja.
Warum mich diese Dinge in meinem Leben immer noch belasten? Weil das Gift trotzdem da ist, auch wenn ich so tue, wie, als ob es kein Gift wäre. Auch wenn ich einfach es ignoriere. Und Jesus ist wie der Arzt, der kommt und der sagt, hey, du brauchst den Becher des Lebens. Du brauchst das Blut der Vergebung. Du brauchst das Gegenmittel gegen das Gift, das dein Leben zerstört. Das in deinem Leben Dinge hervorbringt, die destruktiv sind. Du brauchst dieses Gegenmittel und auch wenn 80% des Fehlers beim anderen liegen, die 20%, die bei mir liegen, die vergiften mein Leben weiter. Und interessanterweise ist die Dinge, die eine Beziehung zum Scheitern bringen und ich denke, der andere ist schuld, meine 20% oder wenn es nur 5% sind, die nehme ich mit in die nächste Beziehung und die wirken dort wieder als Gift. Und das spielt keine Rolle, ob ich das anerkenne als mein Fehler oder ob ich so tue, als ob es gar kein Problem ist. Aber Gift ist es trotzdem. Und Jesus kommt und er sagt, hey, schau, du brauchst Entgiftung. Du brauchst ein Gegenmittel gegen den Schrott in deinem Leben, der deine Beziehungen vergiftet, der dazu führt, dass du Dinge tust, die du eigentlich weißt, die nicht gut sind, die dich selber zerstören. Und Jesus sagt, du brauchst dieses Gegengift, du brauchst Vergebung. Und der Punkt ist, ich kann dieses Gegengift nur bekommen, wenn ich eingestehe, dass ich vergiftet bin, sonst würde ich es ja nicht trinken. Und erst wenn ich eingestehe und sage, okay, ja stimmt, das ist falsch, das ist schlecht in meinem Leben, mein Verhalten war nicht gut und ich das anerkenne und sage, hey, da gibt es Dinge in meinem Leben, die töteln. Und ich gebe das Jesus. Und erst wenn ich es ihm gebe und anerkenne und sage, ja, das ist falsch, das ist Sünde, erst in dem Moment kann er mich davon befreien. Erst in dem Moment kann er mich frei machen von diesen Dingen. Und solange ich es verleugne, werde ich nicht frei werden. Und dann sagt Jesus, hey, schau, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen worden ist. Dieser Tausch am Kreuz, Freunde, dieser entgiftet mein Leben. Dieser Tausch am Kreuz führt dazu, dass Schuld meine Zukunft nicht mehr bestimmen muss. Dass Schuld vielleicht sogar meiner Eltern mein Leben nicht mehr bestimmen muss.
Aber dafür braucht es das Eingestehen, okay, ich habe Dinge in meinem Leben, die sind Mist. Dieses Eingestehen braucht es. Und diese Selbstgerechtigkeit muss ich loswerden. Das ist so die erste Falle. Ha? Und die zweite Falle, das ist nicht die Selbstgerechtigkeit, sondern die Werkgerechtigkeit. Und ich glaube, in dieser Falle tappen wir genauso häufig. Die Frage ist nur, wie wir gewickelt sind, welche für uns eher die Gefahr ist. Und die Werkgerechtigkeit, diese Falle ist so, ich will mich selbst retten. Ich will die Welt retten. Oder ich bringe das, wenn ich mir noch ein bisschen mehr Mühe gebe, dann kriege ich das hin. Dann kommt's gut. Eigentlich, ja, ich habe da was verbockt, aber eigentlich könnte ich es ja. Wenn sich jeder nur ein bisschen mehr Mühe geben würde, dann könnten wir das Ruder herumreißen und diese Welt retten und CO2-neutral werden. Oder wir könnten, wenn wir alle Mühe geben würden, könnten wir den Krieg, müsste es keinen Krieg mehr geben. Hey, das habe ich so oft gehört über die letzten 70 Jahre, so lange Friede in Europa wie noch nie. Hey, wir kriegen es jetzt dann gerade hin. Krieg wird es nicht mehr geben in Europa. Und es gibt ihn doch. Und weißt du, es ist ein wunderbares Anliegen, das wir haben in unserem Herzen. Das ist wieder diese Sehnsucht nach dem Paradies. Wir wollen, dass Dinge, die kaputt sind, wieder ganz werden. Wir wollen, dass Dinge besser werden. Und das ist diese schöpferische Kraft, die Gott in uns reingelegt hat. Und das Schöne ist, wir können uns einsetzen, damit Zerbrochenes wieder ganz wird. Unbedingt, das können wir und das sollen wir. Aber die Lüge, glaube ich, die ist, dass wir das Gefühl haben, wir können Dinge alles alleine wieder ins Lot bringen. Ich habe manchmal das Gefühl, so eine neue Art der Werkgerechtigkeit, wenn wir uns alle nur Mühe geben, dann werden wir auf dieser Erde hier schon jetzt Paradies organisieren. Es wird keinen Krieg mehr geben, es wird keine Umweltzerstörung mehr geben, wenn wir uns alle nur ein bisschen mehr Mühe geben. Aber leider gibt es Dinge, Freunde, die können wir nicht mehr ins Lot bringen. Die bringen wir nicht ins Lot, egal wie fest wir uns Mühe geben. Es gibt Kriege, die brechen aus. Nicht nur in der Ukraine, ich sehe die bei meinen Kindern. Da brechen manchmal Kriege aus und ich versuche sie zu erziehen für Nachsicht und Liebe und Anstand. Und dann drehe ich mich um und dann haut der eine dem anderen wieder etwas über die Rübe. Vielleicht ist das nur bei meinen Kindern so, aber ich habe so, daran merke ich, hey, ich kann nicht alles ins Lot bringen. Nicht mal die Beziehung meiner Kinder. Und ich bin davon überzeugt, wir werden uns das Paradies nicht selber wieder zurückholen können. Das ist wichtig zu wissen. Wir werden das Paradies uns nicht selber zurückholen können. Der Weg zurück nach Eden, der führt einzig und allein über Jesus Christus. Der Weg zurück nach Eden, der führt über ihn. Und ich kann mir Mühe geben, ich soll mir auch Mühe geben, aber es ist eine Lüge zu glauben, ich kann mich selber ins Paradies katapultieren, ich kann mich nicht selber erlösen. Im Römerbrief heißt es Folgendes, und das zeigt das so gut, dass der Weg zurück nach Eden nicht so einfach ist. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Und ich glaube, es ist so wichtig, diese Spannung zu verstehen. Wir stehen in dieser Spannung. Es hat schon begonnen. Gott hat begonnen, Dinge wieder ins Lot zu bringen. Gott hat begonnen, Dinge zu erneuern. Und das Erste, und Gott hat sich entschieden, das Erste, womit er beginnt, ist, er hat damit begonnen, uns zu befreien von der Schuld. Das ist das Erste, was er getan hat. Er hat
Er hat diesen Becher des Todes ausgetrunken und damit können wir frei sein von Schuld. Wir können in Freiheit in die Zukunft gehen. Die Dinge, die schlecht waren in meinem Leben, die müssen mich nicht mehr belasten. Ich kann in eine schuldfreie Zukunft gehen. Das bedeutet, meine Beziehung zu Gott ist neu, ist renoviert, ist möglich. Und wenn ich heil werde, dann ist das die Voraussetzung, dass die Dinge um mich herum heil werden können. Und ich glaube, so oft versuchen wir, Dinge heil zu machen um uns herum, sind aber selber ganz kaputt, selber nicht heil. Und Gott beginnt deshalb bewusst damit, uns heil zu machen. Und er hat damit begonnen, mit diesem Becher im Garten Gethsemane. Wir sind gerettet und befreit von Schuld. Das ist der erste Erbteil. Und diese Spannung ist schwierig zu merken. Es gibt Dinge, die sind noch nicht einfach gut. Nur weil Jesus meine Schuld gezahlt hat und ich in der Beziehung zu Gott von Schuld frei bin, sind die Konsequenzen meiner Schuld noch nicht alle einfach verschwunden. In diesem Leben. Und das muss ich ein bisschen aushalten.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, und Jesus hat diesen, aber meine und deine Schuld bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Und da ist schon alles möglich, dass es heil ist in der Beziehung zu Gott. Und dann können die Dinge um mich herum heilen. Das ist das Erste. Also Jesus will, dass wir frei von Schuld sind. Deshalb hat er diesen Becher dort in Gethsemane getrunken. Und das war für ihn schlimm, das war für ihn hässlich. Und vielleicht bist du jetzt hier und du merkst, ich habe das irgendwie noch nicht erlebt, dass ich diese Freiheit erfahre von Schuld. Ich bin noch nicht frei von Schuld. Vielleicht bist du in die Falle der Selbstgerechtigkeit getappt. Und du verleugnest, du hast Dinge in deinem Leben, wo du jetzt merkst, oh, da verleugne ich eigentlich, dass das schlecht ist, dass das falsch ist. Dass das Gift bleibt, auch wenn ich so tue, als ob es kein Problem ist. Oder du bist in die Falle der Werkgerechtigkeit getappt und du hast diesen Giftbecher zwar Jesus hingehalten, du hast schon längstens Jesus um Vergebung gebeten, aber du versuchst es doch wieder selber gut zu machen. Und nimmst den Giftbecher wieder mit. Und das ist die Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Vielleicht bist du hier und es geht darum, jetzt einfach anzuerkennen, ich habe Dinge, die waren nicht gut. Und auch wenn ich mir seit 10 Jahren versuche einzureden, dass es keine Sünde ist, ist es halt trotzdem Gift in meinem Leben. Und ich glaube, dann ist es heute dran, einfach vor Jesus zu kommen und zu sagen, hey, das ist Schuld, ich möchte dir das vors Kreuz bringen, ich möchte das eintauschen für den Becher des Lebens. Und vielleicht hast du Schuld vors Kreuz gebracht, schon längst, und du merkst aber, ich bin nicht frei. Du merkst, es gibt immer noch Dinge, das ist eine Last auf mir und ich bin schon zu Jesus gegangen und habe zu Jesus gesagt, hey, das und das habe ich ausgefressen, vergib mir dafür. Und er hat dir vergeben und du gehst mit wieder damit raus und du versuchst es wieder in Ordnung zu bringen. Und du wirst weiter unter dieser Last leiden. Und dann geht es heute darum, endlich das am Kreuz zu lassen. Und von Jesus in Anspruch zu nehmen, ja Jesus, du hast mir vergeben, ich muss nicht mehr darum kämpfen, ich bin befreit von dieser Schuld, von dem, was ich verbockt habe und ich muss das auch nicht mehr irgendwie in Ordnung bringen. Wie dieser Sündenbock, wo es heißt, es ist komplett beseitigt, entfernt. Und ich weiß nicht, ob du eher am einen Ort bist oder am anderen Ort, aber ich glaube, es ist so entscheidend, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dort hinten ist das Abendmahl bereit, dass du dir überlegst, hey, gibt es Dinge, wo ich einfach seit langer Zeit schon so tue, als ob es nicht falsch wäre? Gibt es Dinge, die ich rechtfertige? Und eigentlich belassen sie mich trotzdem. dann nimm Zeit, du und dein Gott, oder vielleicht kennst du ihn noch gar nicht, aber sag zu Jesus, hey, das war falsch. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich so lange da das nicht als Fehler, als Sünde anerkannt habe. Ich nehme deine Vergebung an für das. Dein Blut, deinen Becher des Lebens. Und wenn du merkst, dass du eigentlich immer noch versuchst, selber zu kämpfen, selber dich vor Gott gut zu stellen, stolz bist, Dinge selber anpacken willst, die eigentlich Jesus schon längst bezahlt hat, dann geh zum Abendmahl und lade die Dinge vor Jesus ab und sag, ja, aber es soll bei dir bleiben. Es ist vergeben und vergessen und überdeckt. Und ich nehme diese Vergebung in Anspruch und ich will auch nicht mehr es gut machen, weil Jesus hat es gut gemacht. Jesus, ich danke dir, dass du all den Schmerz, all das Hässliche meines Lebens, unseres Lebens auf dich genommen hast. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du kommst und uns auch zeigst, wo wir Dinge haben, die unser Leben vergiften, für die du eigentlich schon längst bezahlt hast, die wir aber noch nicht in Anspruch genommen haben. Und ich bitte dich, dass wir die heute loslassen können, weil wir es begreifen, weil du mit deinem Geist es uns sagst. Und ich danke dir, dass du es bereits getan hast, damals in Gethsemane vor 2000 Jahren, dass du alles Gift bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hast. Amen.